Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Deutschland, deine Demokratie. Mein Name ist Marc Hamacher, ich bin der Host dieses Podcasts. In knapp 2 Wochen ist die Kommunalwahl und mit den meisten Kandidatinnen und Kandidaten habe ich ja bereits gesprochen, sodass ihr hoffentlich einen Eindruck gewinnen konntet. Nächste Woche gibt es noch das Gespräch mit der FDP. Diese Woche geht es aber zunächst weiter mit Felicia Angelini von der Linkspartei. Sie ist 23 Jahre alt, arbeitet als Versicherungsmaklerin und kandidiert als OB-Kandidatin für die Linke. Über ihre Kandidatur schreibt sie Folgendes. Zitat, ich kandidiere, weil ich möchte, dass in unserer Stadt alle Menschen mitgenommen werden. Zu viele werden von der Politik ignoriert und müssen mit hohen Mieten und schlechten Verkehrsbedingungen kämpfen. Für mich ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, bezahlbaren Wohnraum schaffen und mehr in Schulen und Kitas investieren. Solingen ist eine wunderschöne Stadt und ich will, dass sie für alle lebenswert bleibt. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass niemand zurückgelassen wird und soziale Gerechtigkeit hier mehr als nur ein Wort ist. Zitat Ende. Ja, zusammen mit Felicia Angelini habe ich mich auf die Themen soziale Gerechtigkeit, Wohnen, Klimaschutz, Verkehr und Kultur konzentriert. Außerdem habe ich sie auch auf die kontroversen Äußerungen von 2 Kandidaten von der Linkspartei angesprochen. Los geht's, viel Spaß mit der Folge. Felicia, Schwerpunkte setzen du und deine Partei ja bei Sachen wie Wohnraum, Sozial- und Integrationspolitik sowie auch bei Kultur. Also eben klassische linke Themen. Mhm. Was gehört denn für dich denn jetzt alles zu so einer guten Sozialpolitik dazu und was davon könnte man in Solingen machen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir die Themen angehen, die Menschen, die sozial benachteiligt sind, am meisten betreffen, zum Beispiel die Wohnraumthematik und die Mietpreise. Wir sind da zum Beispiel schon ewig eigentlich dran, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen zu wollen, aber leider wurde das von den anderen Parteien bisher abgelehnt.
Mhm. Dieses Thema mit der Wohnungsbaugesellschaft, das kam ja auch bei anderen Episoden jetzt schon auf, ne? Auch in Jan Höttges zum Beispiel hat sich dafür ausgesprochen, der ja auch an sich eher ein konservativer Kandidat ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also beim Thema Wohnen scheint es viel, naja, Sympathien auch zum Beispiel für einen Spar- und Bauverein zu geben und eben auch für das Thema zu sagen, okay, wir bauen von der Stadt aus Wohnraum aus, weil das ja auch aus einer wirtschaftlichen Sicht als ist eine gute Kapitalanlage auch für die Stadt. Es gibt ja Städte wie Wien beispielsweise, die halt sehr viel Wohnraum besitzen. Das ist zum einen gut für die Leute, zum anderen gut für die Stadt, weil die auch einiges damit verdient. Warum brauchen wir denn jetzt eine eigene Wohnungsbaugesellschaft und können nicht einfach den Spar- und Bauverein fördern?
Wenn das eine städtisch organisierte Sache ist, dann können wir halt sicherstellen, dass die Preise auf einem bestimmten Spiegel bleiben. Das geht bei einem Spar- und Bauverein nicht so gut. Und so können wir eben sicherstellen, dass die Preise günstig bleiben. Und das übt auch Druck auf diese anderen Baugesellschaften und Wohngenossenschaften, dass die auch ihre Preise ein bisschen drücken müssen. Weil das ja am Markt immer so ein Gegenspiel ist. Und da können wir eben auch gut mitspielen, denke ich.
Also man würde Geld aus dem Haushalt quasi in diese Wohnungsbaugesellschaft transferieren, die dann quasi Wohnungen erstmal aufkauft, selber baut? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, also selber bauen auf jeden Fall auch. Wichtig ist aber auch, dass wir den leerstehenden Wohnraum nutzen, den wir haben in Solingen, zum Beispiel in der Innenstadt. Da kann man sich ja viel umbauen und renovieren, restaurieren und sowas, damit man da auch wieder Wohnraum ermöglicht. Und so können wir auch sicherstellen, dass die Sachen barrierefrei gemacht werden.
Mhm. Mit Leerstand meinst du jetzt sowas wie P&C-Gebäude, Clemens-Galerien, also auch Geschäfte oder jetzt wirklich nur klassische Wohnimmobilien?
Auch zum Beispiel, aber besonders Wohnimmobilien. Also im Moment ist das Problem, dass auch in der Stadt viele Sachen einfach nicht verkauft werden können. Also wir haben da mit Verkäufern gesprochen und die haben gesagt, die kriegen ihre Wohnungen gar nicht an den Markt oder an den Mann, sage ich mal, oder an die Frau. Genau, und da müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie fördern können, dass wir den Leuten was bieten können. Und ich glaube, gerade auch auf Basis von Barrierefreiheit kann man da eigentlich recht viel machen. Gerade bei so zentralen Wohnungen in der Innenstadt, da ist direkt der Busbahnhof, da kommt man gut hin. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Lage, sage ich mal, besonders auch für Pendler, weil man kommt ja vom Busbahnhof auch direkt zum Hauptbahnhof mit einem Bus. Und da können wir gut drauf aufbauen.
Und was sind jetzt im Punkto Barrierefreiheit so die wichtigsten Sachen, auf die man achten müsste?
Zum einen natürlich die physische Barrierefreiheit, sage ich mal, also dass man da Rampen einbaut, dass man schaut, dass da vielleicht auch Aufzüge eingebaut werden, wo es möglich ist und dass halt keine großen Bordsteine irgendwo sind und auch Sachen wie nahegelegene Beratungsstellen und sowas, also Integrationsstellen.
Mhm. Jetzt steht in eurem Programm, die Mieteinnahmen sollen die Kosten decken, eben ohne Gewinnabsicht. Also das, was du ja eben quasi schon gesagt hast, und dass die Stadt dann auch schauen kann, dass die Mietpreise darauf günstig bleiben. Gibt es denn da jetzt irgendeinen Richtwert für die Mietpreise, oder ist es quasi wirklich einfach nur, soll die Kosten decken und dann quasi so niedrig wie nötig halten?
Wie möglich? Also konkrete Zahlen habe ich nicht. Ich denke, es ist immer wichtig zu gucken, wie ist der Mietspiegel im Moment und wie ist er gerecht. Also dass man schaut, dass man auch das Durchschnittseinkommen der Solinger einmal einschätzen lässt. Das muss man immer in Prüfung geben dann im Rat.
Und wenn wir jetzt nochmal auf so Beispiele wie Wien zum Beispiel schauen, da ist ja dann, wie gesagt, so auch ein bisschen mit einer kapitalistischen Absicht oder einem kapitalistischen Gedanken, weil es ja auch eben Vermögen für die Stadt schafft und auch eben Geld dann in den Haushalt wieder einbringt. Das wäre jetzt ja quasi bei so einem Prinzip nicht der Fall.
Genau.
Man könnte jetzt halt, wie gesagt, hingehen und sagen, wir holen da 2-3% Rendite im Jahr raus oder so, oder weiß ich nicht, wie bei einem Spar- und Bauverein ist das ja ungefähr so, dass die Leute halt da noch mit einzahlen und da ein bisschen was rausbekommen. Warum wollt ihr das nicht so machen?
Bei so kapitalistischen Dingen geht immer der soziale Gedanke verloren. Natürlich ist Wirtschaft wichtig. Also ich will mit keinem Wort sagen, dass Wirtschaft nicht wichtig ist oder dass man die Wirtschaft außer Acht lassen sollte oder kann, weil wir uns einfach in einem kapitalistischen System befinden. Also man kann innerhalb eines kapitalistischen Systems nicht einfach die Augen vor so etwas verschließen. Auf der anderen Seite ist aber auch wichtig zu sehen, dass es Dinge gibt, die grundrechtlich gesichert sein sollten, sowas wie Wohnraum, Ernährung, Barrierefreiheit, Unterstützung. Und ich finde es falsch, immer zu gucken, ja, das bringt uns Rendite, das bringt uns Profite, das bringt jetzt wieder viel Geld in die Kasse. Tourismus ist zum Beispiel ein anderes Thema, was letztens bei der beim Kulturpodium aufgekommen ist. Das ist eine Sache, da kann man schauen, wie kann man Profite bekommen. Wenn es um Wohnraum geht, gerade für die Bürger Solingens, finde ich den Gedanken, also den Kapitalistengedanken dabei falsch. Weil wir wollen ja etwas für die Bürger tun und nicht die Bürger sollen was für uns tun, für die Stadt, für die Kasse.
Jetzt ist eine Genossenschaft ja jetzt nicht unbedingt das Urkapitalistische überhaupt. Also wenn wir nochmal auf den Schwanbeil-Verein schauen, da sind die Mieten ja auch relativ niedrig. Trotzdem haben die eine Rendite. Könnte man da nicht auch so einen Weg aus, ja, das Beste von beiden Welten irgendwie mitnehmen?
Man muss da sicher einen Mittelweg finden, also ganz sicher. Aber wichtig ist mir einfach, dass man schaut, dass man die Mieten, also dass man nicht nur noch eine weitere Wohnbaugesellschaft gründet oder Wohngesellschaft gründet, sondern dass man schaut, dass das wirklich städtisch ist, an Bürger orientiert, an den Menschen mit einem kleinen Portemonnaie orientiert.
Ein weiteres Thema, was man bei euch findet, ist es zur Grundsteuer, das Thema mit den Hebesätzen. Aktuell ist es ja so, quasi es gibt eine Grundsteuer A, und eine Grundsteuer B. Und in der Grundsteuer B sind sowohl Gewerbe als auch Wohnimmobilien drin. Ihr wollt das quasi, diese Grundsteuer B, aufspalten, dass man Gewerbe und Wohnen differenziert besteuern kann, sodass man halt eben Wohnen weniger hoch besteuert als jetzt Gewerbe zum Beispiel und so eben da auch Vermieter und Mieter vor allem dann eben auch entlastet. Wie kann ich mir das vorstellen?
Man muss ja sein Gewerbe irgendwo anmelden und dann meldet man ja auch an, dass man dort eben nicht lebt oder ob man dort lebt. Also wenn jemand in zum Beispiel sein Gewerbe dort hat, wo er lebt, kann man sich ja Mittelweg finden. Das ist aber auch nicht mein großes Thema. Also ich bin da ganz transparent und sage, da bin ich nicht so super belesen drin. Aber grundsätzlich kann man das, glaube ich, also allein wegen der Gewerbeanmeldung schon dann differenzieren und schauen, wenn jemand da Gewinne erwirtschaftet, dann kann er auch an die Bürger zurückgeben in Form der Steuer. Und wenn man halt dort lebt, einfach um dort zu leben, weil man da zu Hause ist, dann kann man das auch günstiger besteuern.
Und jetzt ist ja so, dass viele Parteien, ich sehe das zum Beispiel auch häufig auf Wahlplakaten von der FDP, sagen, okay, wir senken die Grundsteuer, um so eben auch Mieter zu entlasten, weil die Vermieter das ja die Kosten an die Mieter weitergeben. Ne? Also ist ein Steuersenkungsthema, das die FDP so ein bisschen auch für sich beanspruchen kann. Jetzt wollt ihr da ja auch die Steuern senken. Wie kann man denn sicher gehen, vielleicht jetzt auch schon, dass die Vermieter die Kosten nicht an die Mieter weitergeben? Gibt es da irgendwelche Mechanismen?
Da bin ich nicht drin.
Ich also, weiß es auch nicht. Ja,
alles gut.
Du hast jetzt eben schon das Thema Wirtschaft angesprochen, wo du gesagt hast, wir sind in einem kapitalistischen System, auch wenn man das vielleicht gerade aus der Linkspartei grundsätzlich vielleicht nicht ganz so super findet, aber so im Sinne von Realität anerkennen, wir müssen mit dem wirtschaften, was wir irgendwie halt auch gegeben haben. Jetzt ist halt Wirtschaft nicht unbedingt das Thema, das erste Thema, an das man denkt, wenn man über die Linkspartei nachdenkt. Im Podcast mit dem Jugendstadtrat hast du aber gesagt, dass die Linkspartei auch eine gute Wirtschaftspolitik machen kann. Was genau meinst du denn damit?
Vor allem geht das auf die Bundesebene zurück. Also auf unsere Steuervorschläge, auf die Entlastung von Arm auf Reich, also dass quasi die Leute, die weniger verdienen, noch weniger besteuert werden, Leute, die mehr verdienen, mehr besteuert werden. Das ist, glaube ich, so die Hauptgrundlage, auf der alles beruht. Kommunal bedeutet das, dass wir das Geld, was wir haben, Kommunen werden total bespart, das ist kein Geheimnis, aber dass wir das Geld, was wir zur Verfügung haben, für soziale Dinge nutzen, also für gute Dinge nutzen. Und ich denke, also für mich persönlich und auch für viele Leute aus meiner Partei ist so das Pferd, auf das wir setzen wollen, auch Kultur, weil Kultur bringt Leben und Kultur bringt Freude. Und wir haben viele Projekte hier, die auch Leute hierher ziehen können. Zum Beispiel das Zentrum für verfolgte Künste ist ein Kulturthema, was wir fördern können mit den Geldern, die wir haben. Wir können dafür sorgen, dass die zum Beispiel einen Anbau machen können oder sowas, weil die streiten sich ja auch mit dem Kunstmuseum. Und die sind aber total gefragt und international bekannt. Also wenn wir denen den Raum geben, sich zu entfalten und die Möglichkeit, dann kommen hier sicher auch viele Leute hin. Also nicht nur Schulklassen, weil Kultur ja auch bildet, sondern auch Menschen, die einfach generell kunstinteressiert sind.
Also so Kultur auch so ein bisschen als Standortvorteil, um Leute auch eben nach Solingen zu ziehen, die dann natürlich hier hinkommen, hier wohnen, hier Geld ausgeben und ähnliches.
Genau.
Kultur würden wir gleich auch noch ein bisschen näher drüber sprechen, gerne. Ist ja auch ein großes Thema. Jetzt bei Wirtschaft, du hast quasi gesagt, durch Umverteilung auf Bundesebene, also quasi Leute, die mehr verdienen, mehr besteuern, sodass mehr übrig bleibt eben auch für die Kommunen, die ja, wie du richtig sagst, chronisch unterfinanziert sind. Das ist ja kein Geheimnis, das sehen die anderen ja genauso. Was ist denn jetzt mit so anderen Mechanismen? Also die Industrie in Solingen hat ja eine schwere Zeit, eben auch aufgrund der internationalen Lage. Das sind so Themen, die jetzt zum Beispiel Daniel Flemm oder Jan Höttges, die so klassisch aus der Wirtschaft kommen, wirtschaftsnah sind, sehr für sich gewinnen können, sage ich jetzt mal zumindest von der subjektiven Wahrnehmung her, weil die da auch mit Steuerpolitik, mit Anreizen, die gehen einfach auf die Unternehmen zu, haben ein gutes Verhältnis zu den Unternehmerinnen und Unternehmern. Wie passt denn da jetzt eine Linkspartei ins Bild?
Man kann kleine Firmen zum Beispiel gut unterstützen. Also die Linke ist ja auch keine Partei, die Kleinunternehmer oder kleinere Firmen generell, weil sie eben Firmen sind, irgendwie aushungern wollen oder denen das Geld aus der Tasche ziehen wollen, das umverteilen möchten oder enteignen oder sowas. Das wird ja auch immer oft gegen uns genutzt. Aber auch kleine Firmen, gerade Leute, die von hier kommen und sich hier etwas aufbauen oder halt aus der Region kommen und sich hier etwas aufbauen, das sind alles Menschen, die eben auch oft in schwierigen Lagen sind, weil die eben ein Einzelunternehmen sind oder ein kleines Familienunternehmen. Und solche Leute möchten wir natürlich auch unterstützen. Und wichtig ist da mal mit den Leuten auch in Dialog zu gehen und zu gucken, was brauchen die eigentlich. Also schwierig finde ich immer, über den Kopf hinweg zu entscheiden bei vielen Themen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man immer mit den Leuten, die es betrifft, aus den Branchen auch in Dialog kommt und die fragt, was können wir denn machen? Also was wünscht ihr euch? Wo braucht ihr Unterstützung?
Ja. Hast du da zufällig ein Beispiel für, weiß ich nicht, also muss jetzt nicht den Namen des Betriebs oder der Person oder sowas nennen, aber ein Beispiel einer Maßnahme, die man für kleine, mittlere Betriebe, Geschäfte, was auch immer machen könnte?
Ich denke, dass zum Beispiel die Innenstadt wieder ein gutes Thema dafür ist. Da gibt es viel leerstehenden Wohnraum, da kann man die Leute wieder hinholen. Man muss halt gucken, dass man da was ansiedelt, damit die Leute auch wieder hinkommen. Also generell ein Beispiel, was mir jetzt so aus dem Kopf kommt, ist der Fronhof. Der soll ja komplett neu, oder wird gewünscht, dass er komplett neu gemacht wird. Das ist ein sehr, sehr teures Projekt. Und wir haben mit den Inhabern von der Gastronomie dort gesprochen, vor Ort. Und die haben gesagt, wenn da eine riesen Baustelle ist und man kommt da nicht mehr so leicht hin, dann kann das Unternehmen schädigend, wenn nicht sogar unternehmensbeendigend sein. Und das möchten wir natürlich verhindern. Wir haben auch den Vorschlag uns angehört von den Damen, die von der Stadt dann den Vorschlag gemacht haben, hier, so soll das sein, so soll die Baustelle aussehen und hier sollen dann Wege gelassen werden, damit man trotzdem noch hinkommt. Es ist aber dennoch so, dass da dann eine Riesenbaustelle ist, was natürlich für viele Leute dann erstmal bedeutet, okay, da ist erstmal zu. Und dann gehen Leute zum Beispiel nicht mehr ins Café Kramer oder so, sondern in ein Café am Hofgarten zum Beispiel.
Ja, Baustellen führen ja immer, zumindest kurzfristig dann, während sie da sind, für solche Probleme. Fronhof ist ja ein Thema, ich habe das Gefühl, die Hälfte der Leute ist dagegen, die Hälfte der Leute ist irgendwie dafür.
Ja.
Es gibt ja auch zwar enorme Fördermittel, also die Stadt würde nicht alles aus dem Haushalt bezahlen, aber schon eine größere Summe, ich glaube 400.000 Euro sind es, die Stadt dazu zahlen würde, um eben halt diesen Fronhof aufzuwerten, weiter zu begrünen, quasi einfach auch ja, zukunftsfähiger zu machen, ist ja so ein bisschen, ja, was von der SPD zum Beispiel auch kommt. Ihr sprecht euch aber grundsätzlich gegen das Projekt Fronhof aus. Was habt ihr denn dann ja, für einen Alternativvorschlag?
Wir sind gegen das Projekt, wie es so geplant ist. Einfach weil das sehr kostenintensiv ist und weil das mehr verändert, als es soll. Darunter sind viele Leitungen unterm Fronhof. Und es wird zwar gesagt, dass da nicht drangekommen wird, wenn aber doch dann etwas entdeckt wird, was ja immer passieren kann, was auch notorisch häufig bei neuen Baustellen ist, die so groß sind, dass man dann doch was entdeckt, was nicht einkalkuliert war, dann bezahlt das eben nicht das Land mit, sondern dann müssen wir das auch zahlen aus eigener Tasche. Und das ist ein ziemlich hohes Risiko. Und deswegen finde ich, dass man sich auf lokalere Plätze am Fronhof selber konzentrieren könnte. Zum Beispiel die Bäume, die dort stehen, die Fläche drumherum könnte man ausbauen, um eine größere Grünfläche zu machen. Also, dass man guckt punktuell, wo kann man da was verändern, um es schöner und besser zu machen. Also zum einen ja ansehnlicher und auch eben praktischer, sodass die Stadt ein bisschen Klimaausgleich auch schafft, also einen kühleren Platz. Und dass man eben nicht sagt, okay, wir reißen jetzt hier alles weg und machen alles komplett neu. Neue Steine, neue alles.
Der Jan Höttges hat im Podcast hier, fand ich, einen ganz interessanten Vorschlag gemacht. Man könnte die ganze Innenstadt, und das schließt den Fronhof mit ein, begrünen. Also halt wirklich grüne Fassaden, da richtig so ein Prestigeprojekt draus machen. Wir werden die Green City, das so ein bisschen als ja, Leuchtturmprojekt in Solingen, das dann halt was Leute begeistert, was Leute nach Solingen zieht, was dann auch wieder, dass Leute dahin ziehen, dass Geschäfte dahin ziehen und Ähnliches, so ein bisschen ja eben als ein Leuchtturm für die Innenstadt. Was hältst du von so einer Idee?
Das Thema Begrünung ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall. Ich finde es schwierig, das als Prestigeprojekt zu sehen, weil wenn ich überlege, okay, Wuppertal ist die Green City zum Beispiel, also denken wir mal um, es wäre Wuppertal, dann würde ich mir nicht denken, boah, das muss ich unbedingt gesehen haben, ich möchte da unbedingt hin. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so super viele Leute sich denken, boah, da muss ich da jetzt unbedingt hin. Oder so viele Läden sich denken, boah, da muss ich was anbauen. Also Läden oder Geschäfte sind ja immer gewinnorientiert. Das heißt, die gucken, wo sind viele Menschen. Und viele Menschen kriegt man wieder mit dem Thema Kultur zum Beispiel. Also wenn man sich anschaut, Orte, wo große Musicals stattfinden oder sowas, das sind Orte, wo die Leute extra hinreisen, auch aus dem Ausland, auch aus entfernteren Städten und anderen Bundesländern. Aber sowas wie eine Green City, das unbedingt mal gesehen zu haben, das sehe ich jetzt nicht so. Aber an sich das Thema Begrünung ist wichtig und da müssen wir auch was tun und da lassen wir auch gerade Vorschläge.
Dann lass uns doch mal auf das Thema Kultur eingehen. Du hast jetzt gerade ja auch gesprochen darüber, dass es ja auch im Bereich Tourismus, dass man ja auch wieder mehr Wert schaffen könnte. Vielleicht fangen wir mal mit den Grundlagen an. Was sind so die großen Maßnahmen, die im Kulturbereich notwendig sind?
Also im Moment ist Solingen so ein bisschen tot, was Kultur angeht. Jetzt kommen immer wieder kleinere Sachen. Das Stadtfest war wunderschön. Also ich war selber da. Es hat echt Spaß gemacht. Und es war auch toll, die Leute einfach so glücklich zu sehen. Also das ist so das Ziel, da möchten wir wieder hin. So, die Leute sind zusammen, die haben Spaß, die können auch mal den Kopf frei bekommen. Und Kultur schafft halt einfach diesen Ausgleich. Wenn man sowas häufiger hinbekommen würde zum Beispiel, das wäre schon mal gut. Dann haben wir das Projekt, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen.
Alles gut.
Utopia, genau.
Ah, ja, genau ja.
Utopia war auch ein super, super Erfolg. Ich glaube, dass man das auf jeden Fall auch weiter stützen sollte für die nächsten kommenden Jahre. Das hat viele Jugendliche zusammengebracht und das spricht sich auch rum. Also hier gibt es ein Festival, wo Live-Musik gespielt wird und da gibt es für 2 Euro Bier. Dann kommen wieder viele Jugendliche auch aus dem Umkreis hier hin. Dann haben wir das Thema selbstverwaltete Jugendvereine, würde ich mal sagen, oder Jugendclubs. dass man denen den Raum gibt und auch die Förderung, eben selbst zu schauen, wir machen jetzt hier zum Beispiel ein Jugendzentrum auf, da gibt es dann eine Disco alle 2 Wochen oder so am Wochenende erstmal. Also solche Sachen sind, glaube ich, wichtig und dass man auch schaut, dass auch ältere Menschen wieder zu sowas hinkommen. Also es ist ja nicht nur für junge Menschen wichtig, auch mal ausgelassen zu tanzen, sondern auch für ältere Menschen. Und ein ganz schönes Beispiel aus, also jetzt nicht hier lokal, sondern aus Aachen, ist, da gibt es so einen Thermenbrunnen. Ich weiß nicht genau, wie der Ort heißt. Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und zweimal die Woche ist dort eine kleine Veranstaltung von, ich glaube, das ist ein Tanzverein oder Musikverein. Und die machen einfach Boxen an mit Musik und dann kommen die Leute zusammen und tanzen da. Also wie schön ist das, wenn man aktiv erleben kann, okay, ich lebe in der Stadt und ich teile ein Hobby mit Menschen und die kommen hierhin zusammen. Also das sind so große Dinge, die sicherlich sehr, sehr wichtig sind. Und dann das letzte große Thema ist das Theater- und Konzerthaus. Ich halte es nicht für eine gute Idee, das komplett abzureißen oder halt umzubauen oder umzusiedeln. Dieses Gebäude ist aus den 60er Jahren. Ich weiß nicht, wie doll du da belesen bist. Die haben 2 akustisch ausgekoppelte Räume. Das heißt, da können 2 Veranstaltungen gleichzeitig stattfinden, ohne dass man was davon mitbekommt. Der Bau ist hochqualitativ. Und wenn wir so etwas nochmal neu bauen wollten, ich habe hier ein Beispiel gehabt von der Podiumsdiskussion aus Rostock zum Beispiel. Da wurde auch so eine Art Theater- und Konzerthaus gebaut. Das hat 300 Millionen Euro gekostet. Und das wären so Mindestbeträge. Und damit kommen wir trotzdem nicht an die Qualität ran von dem, was wir jetzt haben. Und das Problem, was die anderen Parteien da ja sehen, ist, dass man immer weiter dort investieren muss. Also jetzt waren es, glaube ich, 35 Millionen eingeplant im Haushalt ungefähr für die Renovierungen und sowas. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass Kultur ist so alt wie die Menschheit selber. Deswegen ist das absolut essentiell, da auch weiter rein zu investieren. Und es ist immer noch besser, jedes Jahr kleinere Millionenbeträge, sind ja auch große Beträge, aber kleinere Millionenbeträge dort rein zu investieren und das instand zu halten und das zu schätzen, was dort gemacht wurde und was dort erbaut wurde.
Beim Thema Theater und Konzerthaus, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dann Überblick zu haben, weil es gibt ja jetzt quasi ja mehrere Argumente, die genannt werden. Also ich sag mal so, auf der einen Seite stehend CDU und FDP, die sagen, lohnt sich nicht, da weiter Geld reinzustecken, lieber irgendwas Neues hochziehen. Auf der anderen Seite stehen quasi alle anderen, die sagen, also soweit ich das weiß, soweit ich es überblicke, die sagen doch, das lohnt sich, Neubau wäre viel zu teuer, Theater und Konzerthaus ist auch irgendwie ein zentrales Gebäude, wenn wir das jetzt abreißen, neu bauen, dann ist auch Jahre erstmal Stillstand, bis das alles fertig ist und steht und mal gucken, wie es dann überhaupt aussieht. Und wie gesagt, Neubau kostet ganz viel Geld und Kosten auch sind auch schwierig zu überblicken in der aktuellen Zeit. Das ist so ein bisschen die Debatte, aber es gibt, soweit ich weiß, keine verlässlichen Zahlen auf beiden Seiten, also kein Gutachten, das mir vorliegt, dass ich mir mal anschauen könnte zum Beispiel, dass man da so wirklich ja sich die harten Zahlen mal anschauen kann und was für Pläne es gibt, weil ich glaube auch von CDU und FDP, das sind eher halt so ja, grobe Pläne, das ist jetzt nichts, was durchgerechnet wurde, also zumindest nicht jetzt irgendwie, dass ein Architekt sich da Gedanken gemacht hat, dass da wirklich konkrete Pläne stehen, das sind erstmal alles Ideen, noch nichts in Stein gemeißelt, weswegen ich das so ein bisschen schwierig finde, oft zu überblicken. Grundsätzlich, du hast ja eben schon angesprochen, diese kulturpolitische Diskussion, die es in der Kobra ja gab, letzte Woche Donnerstag, würde ich es mal ganz interessant finden, was waren denn deine Eindrücke, weil Kultur ist ja was, wo alle sagen, ja, das ist uns wichtig, jede Partei sagt, das ist uns wichtig.
Ja.
Was unterscheidet dich und deine Position denn jetzt, was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zu den anderen?
Ich glaube, dass bei vielen anderen Parteien, ich kann nicht sagen bei allen, weil ich es nicht weiß und ich möchte auch niemandem was unterstellen, ich glaube, dass bei vielen Parteien der Hintergrund auch immer mit einem kapitalistischen Gedanken ist. Also Kultur bringt Wirtschaft, Kultur bringt Leute hierhin und das sind auch sicher wichtige Sachen, weil wir wollen ja Leben nach Solingen bringen. Uns ist wichtig, dass Kultur Selbsterfüllung schafft und Raum der einen einfach befreit. Also ich selber bin Musikerin, ich mache auch Musik und ich male und zeichne auch unglaublich gerne und hätte ich das nicht, würde ich, glaube ich, durchdrehen irgendwann. Und ich glaube, dass das einfach nicht so zugänglich für viele Menschen ist, dass sie sich auch vielleicht nicht trauen, weil da irgendwelche Barrieren sind, zum Beispiel auch finanzielle Barrieren. Also sich eine Gitarre anzuschaffen ist teuer, wenn man keine Billiggitarre haben will, die nach Mist klingt. Und ich will gar nicht anfangen, von Klavieren zu sprechen oder sowas oder Keyboards oder andere teure Instrumente. Und wir möchten halt die Möglichkeit schaffen, dass man sich solche Dinge zum Beispiel ausleihen kann oder auch Malequipment oder dass es kostenlose Malkurse gibt, wo man auch einfach mal reinschnuppern kann, wo man kein Commitment direkt mitbringt, sondern dass man einfach sagt, auch als 45-jährige Mutter, sage ich mal, mit 30-Stunden-Job. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und guck mal für die nächsten ein, zwei Wochen, wie das zeitlich in meinen Plan passt. Und dann gucke ich, kann ich mir das erlauben zu Hause oder kann ich irgendeinem Club beitreten oder einer Vereinigung, um da einfach das Leben auch wieder lebenswerter zu machen. Weil ich finde, man verliert sich sehr schnell im Alltag und im Trott. Ich selber schon als Mensch, der Vollzeit arbeitet und einen Haushalt zu führen hat und einen Kater. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das für Menschen ist, die sich um jemanden kümmern, also die jemanden in Pflege haben, die sich um Familie kümmern müssen oder die Überstunden arbeiten müssen, um sich ihr Leben zu finanzieren. Und da bleibt einfach nicht genug Zeit und auch nicht genug finanzielle Ressource, um sich irgendwie ein bisschen selbst zu erfüllen. Und da möchten wir wieder hin.
Ein weiteres großes Thema, wo ich mit allen anderen auch schon drüber gesprochen habe, ist das Thema Sicherheit. Das ist jetzt auch kein Thema, was man klassisch mit der Linkspartei verbindet und, um ehrlich zu sein, auch nichts, was ich bei euch im Wahlprogramm gefunden habe. Ich habe ja schon mal so ein bisschen reingehört, was du im Podcast vom Jugendstadtrat dazu gesagt hast, aber vielleicht nochmal eben, dass alle das verstehen. Was ist so eure Einschätzung zum Thema Sicherheit?
Also zum einen glaube ich, dass wir sehr engagierte Beamte schon haben, die sich jeden Tag um unsere Sicherheit kümmern. Und ich finde, das wird manchmal unterschätzt. Also ich schätze die Arbeit der Polizei sehr persönlich, weil es einfach wichtig ist, dass es die gibt, dass sie uns schützen. Das ist auch deren Aufgabe und darauf sollten die sich auch konzentrieren. Jetzt gibt es immer wieder neue Themen, die dann mit reingeworfen werden, also ins Thema Polizei. Dann werden Leuten an Grenzen aufgestellt, auch die Bundeswehr. Und das ist eigentlich ja nicht die Aufgabe der Polizei. Genau, zum anderen glaube ich nicht, dass, oder finde ich persönlich und auch die Partei einfach nicht, dass Waffen oder größere Waffen, mehr Bewaffnung, ein Gefühl von Sicherheit schaffen. Weil es geht ja vor allem auch um das Gefühl von Sicherheit. Statistisch gesehen ist Solingen eine der sichereren Städte, auf jeden Fall in NRW. Und das Wichtige ist, dass wir wieder ein Sicherheitsgefühl haben. Und dieses Gefühl, kann ich persönlich sagen, kommt nicht davon, wenn da ein Polizeibeamter mit so einer Riesenwaffe steht, der eine Schutzweste anhat und sowas. Ich kenne das vom Hauptbahnhof in Köln. Ich bin da in der Nähe zur Schule gegangen. Ich war auf dem Ursulinen-Gymnasium. Das heißt, ich musste jeden Tag zum Hauptbahnhof und da vorbei. Und das hat mir immer großes Unbehagen bereitet, an solchen Leuten vorbeizugehen. Gerade auch als Frau. Das ist, glaube ich, auch was oft außer Acht gelassen wird. Als Frau muss man eine gewisse Distanz halten, generell zu Männern, die man nicht kennt, und sich auch ein bisschen auf der Hut halten. Und es ist kein Einzelfall, dass sich Beamte auch mal an jungen Damen vergreifen oder jungen weiblich gelesenen Personen generell. Und wenn die dann noch mehr Waffen bekommen, ist es noch bedrohlicher, noch mehr Zwang, noch mehr Druck. Und ich halte das einfach nicht, dass ich den Beamten nicht vertraue, aber es ist einfach so. Und ich glaube, dass wir da einfach ein großes, also dass wir uns da keinen Gefallen mit tun, wenn wir die Beamten noch mehr bewaffnen. Auf der anderen Seite.
Ja, ich würde einmal ganz kurz zu dem Punkt, ich will nur eben sagen, ich habe da jetzt keine Daten, ich kenne da keine Zahlen zu, weswegen ich das nicht beurteilen kann. Grundsätzlich ist es, würde ich vielleicht sagen, so, dass es auch ein bisschen individuell ist. Also manche fühlen sich vielleicht durch mehr Personalpräsenz sicherer, manche nicht. Ich kann das nicht abschließend beurteilen.
Das ist also generell so. Ich persönlich kann nur sagen, von meinem persönlichen Standpunkt aus fände ich es immer sehr unbehaglich, wenn da Riesenmassen an Polizei auffahren. Weil das für mich suggeriert das immer, da droht Gefahr, da kann was passieren und deswegen ist man da, also hat man das irgendwie mehr im Blut, im Gefühl. Genau. Darf ich noch einen Punkt dazu? Genau. Nächster Punkt zum Thema Sicherheit ist soziale Sicherheit. Die meisten Delikte sind Diebstahldelikte und so kleinere, also ne, Überfall und sowas. Solche Sachen passieren nicht aus Langeweile. Also meistens nicht. Leute befinden sich in sozialer Unsicherheit, haben Angst um ihre Existenz, um ihre Familie, um ihr Leben und werden dann halt kriminell.
Also du sprichst quasi die Ursachen von Kriminalität präventiv anzugehen mit Sozialpolitik zum Beispiel.
Genau, indem man Integration schafft, indem man ja einfach dafür sorgt, dass die Menschen wieder zusammenkommen, dass sie auch einfach ihre Lebensgrundlagen gesichert haben, auch finanziell, kann man dafür sorgen, dass auch solche kleinen Delikte, sage ich mal, einfach runtergehen.
Und die Lebensgrundlage ist aktuell nicht sichergestellt?
Es kommt drauf an. Also es kommt auf die Personengruppen an, würde ich sagen. Wir haben hier auch nicht viele Obdachlose in Solingen im Vergleich. Aber es gibt trotzdem viele Menschen, die zum Beispiel im Hartz IV leben. Also in jeder Stadt gibt es überall Menschen, die Hartz IV empfangen, beziehungsweise Arbeitslosengeld II. Und das sichert nicht die Lebensgrundlage. Natürlich haben die eine Wohnung. Natürlich haben die genug, um sich gerade so ihr Essen zu leisten. Aber für Themen wie Kultur zum Beispiel ist da nichts mehr übrig oder mal mit der Familie irgendwo hinzugehen oder so. Und das sind Sachen, also wenn ich mir vorstelle, ich bin Mutter und ich lebe in einer sozial prekären Situation und ich arbeite schon und ich habe zwei Kinder zu Hause und ich kriege irgendwie die Unterstützung von meinem Mann nicht, der eigentlich verpflichtet wäre zum Beispiel, dann muss man ja irgendwo gucken, wo das Geld herkommt. Und man möchte ja auch seinem Kind nicht sagen, ich kann dir leider nichts zum Geburtstag schenken. Und das sind eigentlich die großen Tragödien, die es gibt, dass es Menschen gibt, die sich engagieren, die arbeiten oder die arbeiten wollen, aber nicht können, weil sie krank sind, aber es wird nicht anerkannt. Die werden dann auch noch sozial total schikaniert. Dann gibt es diese Begriffe, die aus Richtung AfD kommen mit Sozialschmarotzer und sowas. Was ist das denn für ein Umgang? Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass man als arbeitende Person das Gefühl hat, okay, ich gehe auch hart arbeiten, damit ich mir meinen Lebensunterhalt sichern kann, damit ich hier leben kann und damit ich meiner Familie was leisten kann. Und dann muss ich auch noch so viel abgeben. Auf der anderen Seite, dieser soziale Druck macht auch immer was mit Menschen. Und diese Aspekte, also auch rein psychologisch gesehen, darf man nicht außer Acht lassen. Dass wenn jemand in einer Situation ist, die prekär ist und dann auch noch denkt, ich liege dem Staat auf der Tasche, ich nütze nichts, ich kann nichts, dann entwickeln sich Glaubenssätze, die dafür sorgen, dass man wirklich glaubt, dass man nichts kann und dass man sich vielleicht auch nicht mehr so sehr bemüht.
Das ist ja eine Riesendebatte, um das jetzt ein bisschen abzukürzen. Ich würde sagen, da kann man auf kommunaler Ebene an sich wenig zu machen oder gibt es da was man kommunal machen kann?
Es gibt immer was man kommunal machen kann, würde ich sagen. Es gibt kleinere Fördermittel. Zum Beispiel kann man dafür sorgen, dass es ein kostenloses ÖPNV-Ticket gibt, damit man überhaupt mal irgendwo hinkommt. Das liegt uns sehr, sehr am Herzen. Wir hätten auch am liebsten das 9-Euro-Ticket wieder oder am allerbesten natürlich kostenlosen ÖPNV, so wie in Luxemburg. Und das ist zum Beispiel eine Sache, also wenn man Hartz IV empfängt zum Beispiel oder wenn man generell in einer sozial prekären Situation ist und dann noch 50 Euro für ein Ticket ausgeben muss, um jeden Tag zur Arbeit zu fahren oder mal die Familie zu besuchen, das ist einfach zu viel Geld.
Wo du jetzt gerade ÖPNV auch schon ansprichst, lass uns doch ein bisschen über Klimaschutz sprechen. Ja, Thema, was ja die Grünen sehr für sich beanspruchen klassischerweise, aber ja auch bei euch ein wichtiges Thema zu sein scheint. Du hast schon an verschiedenen Stellen darüber gesprochen, dass ÖPNV halt einfach schlecht ist, nicht gut genug ist. Jetzt gerade hast du über 9-Euro-Ticket kostenlosen ÖPNV gesprochen. Ist ja auch, also zumindest das 9-Euro-Ticket ist ja auch was Bundesweites, da kann man vielleicht kommunal Druck machen, aber jetzt bis auf Fördermittel und Ähnliches wahrscheinlich eher weniger machen. Was sind denn grundsätzlich die großen Maßnahmen, die ihr im Bereich ÖPNV ergreifen wollt?
Also mit dem ÖPNV ist es immer generell ein bisschen schwierig, weil das ja auch nicht von der Stadt bestimmt wird. Wir können da in Austausch gehen und Anfragen stellen, aber wir können es nicht 100% vorgeben. Wichtig wäre uns, dass die Verbindungen besser werden. Von mir zu Hause zum Beispiel, ich wohne in Mitte, muss ich dreimal umsteigen, um zum Hauptbahnhof zu kommen und um dann nach Köln oder sowas weiterzufahren. Das ist schon sehr umständlich und das ist auch eine große Hürde. Und das ist ein Schritt, wo dann viele sagen, wenn sie ein Auto haben, komm, ich nehme jetzt einfach mein Auto. Das ist wieder schlecht für die Umwelt. Deswegen möchten wir dafür sorgen, dass die Vernetzung besser wird, dass man nicht mehr so häufig umsteigen muss. Die Taktung aus meiner Erfahrung jetzt in der letzten Zeit war eigentlich ganz gut. Also ich bin, also meine Busse kamen pünktlich, als ich mal fahren musste. Das war schon mal sehr, sehr positiv. Deswegen, ich will auch nicht die ÖPNV so bashen oder so, sondern wirklich auch sagen, die machen auch eine tolle, wichtige Arbeit. Und genau, wir müssen einfach schauen, dass wir vielleicht die Netze ein bisschen effizienter ausbauen, damit man nicht mehr so häufig umsteigen muss.
Jetzt geht das alles, wie du schon gesagt hast, nicht ohne Personal. Ist eben schwierig, auch in dem Bereich Personal zu bekommen. Kann man da irgendwas machen?
Ja, Fördermittel von der Bahn, von den Bahnen und Bussen selber, ne? Also wir können die Bahnen und Busse unterstützen, soweit wie es eben möglich ist mit dem Budget. Ich glaube, dass man da auch auf Landesebene auf jeden Fall in den Austausch gehen muss. Und genau, dass man einfach Anreize schafft, dass besser bezahlt wird.
Jetzt ist Verkehrspolitik allgemein ja ein sehr emotionales Thema, sage ich jetzt mal. Ich habe schon eigentlich mit allen auch über Stau gesprochen und ist auch was mir häufig geschrieben wurde. Mich nervt am meisten in Solingen, dass ich immer im Stau stehe, wenn ich nach Düsseldorf oder nach Köln oder wo auch immer hinfahre. Das zieht mir so viel Lebenszeit, das führt zu ganz vielen Emissionen, weil ich die ganze Zeit halt Stop and Go habe. Ist total nervig, stört extrem viele Menschen. Kann man denen irgendwie entgegenkommen mit irgendwas oder denen irgendwie helfen?
Also viel Stau wird verursacht von Baustellen. Aus Erfahrung jetzt, ich fahre sehr viel nach Oberhausen zur Familie von meinem Partner oder halt nach Köln zu meiner Familie. Und da sind viele Großbaustellen. Also ich glaube, dass man da schauen muss, dass diese Baustellen besser geplant werden und dass man da wirklich ein zeitliches Limit setzt. Weil oft ist es so, ja, jetzt ist hier Großbaustelle und dann ist die bis 2028 geplant oder so. Also ich sage jetzt mal Köln-Mülheimer Brücke. Falls einem das was sagt, die ganze Brücke ist gesperrt, beziehungsweise ist jetzt wieder in eine Richtung Verkehr, aber die war teilweise komplett lahmgelegt. Und solche Baustellen beeinflussen jeden, der da irgendwie durchfährt, der nach Bonn pendelt oder so. Und deswegen, das beweist eigentlich nur, dass Baustellen besser organisiert werden müssen und dass man da schauen muss, dass das auch zügig vorangeht.
Jetzt findet man bei euch im Programm auch die Worte, dass man, um jetzt ÖPNV, klimaneutrale Mobilität allgemein zu fördern, man notfalls auch Autospuren reduzieren könnte. Würde das dann nicht zu mehr Verkehrschaos und Stau und Ärger führen?
Wir würden das nicht versuchen durchzusetzen, wenn der ÖPNV nicht geregelt ist.
Okay, also quasi nur, wenn der ÖPNV eine richtige Alternative ist,
genau.
Dann könnte man beim Autoverkehr streichen, aber nicht vorher.
Genau, das Letzte, was wir machen wollen, ist Arbeiter noch mehr Steine in den Weg legen, als sie da sowieso schon liegen. Im Gegenteil, wir möchten unterstützen und komplette Autostrecken lahmzulegen ohne richtige Alternative ist der falsche Weg. Also den möchten wir auch nicht gehen.
Ich tue mich immer ein bisschen schwer, bei dem Thema Mobilität von morgen quasi, wie realistisch es ist, dass Leute wirklich auf ÖPNV und Rad umsteigen und ob es nicht, sag ich jetzt mal, realistischer ist, dass der Verbrennungsmotor durch den Elektromotor abgelöst wird, also wir weiter viel Personenverkehr haben, aber halt mit einem nachhaltigeren Antrieb quasi dann irgendwann vielleicht auch automatisiert und ähnliches, weil ich einfach nicht weiß, ob man es wirklich hinkriegt und die Leute bereit sind, den Komfort abzugeben, dauerhaft auf, selbst wenn er gut ist, auf einen guten ÖPNV umzusteigen. Wie siehst du das?
Ich glaube, wenn der ÖPNV verlässlich ist und attraktiv, dann wird er auch genutzt. Weil man geht eben kurz nach vorne, lässt sich abholen, das ist wie Uber fahren. Also wenn es gut läuft, ist es wie ein Taxi oder ein Uber fahren. Und wenn das gegeben ist und die Menschen die Erfahrung gesammelt haben, dass es zuverlässig ist, dann bin ich auch zuversichtlich, dass mehr Menschen das nutzen werden. Also gerade auch, wenn man sich Langstrecken anguckt. Das ist jetzt auch wieder dann Bundes- und Landesthema eher. Aber es ist doch viel komfortabler. Ich setze mich in eine Bahn und lese ein Buch oder gucke einen Film auf dem Tablet oder so und bin dann einfach da, als eben so weit, also 5 Stunden mit dem Auto zu fahren oder so.
Wollt ihr trotzdem in Sachen E-Mobilität irgendwas fördern oder sich nicht mehr Ladesäulen bauen?
Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
Okay, alles gut. Ein Thema, wo wir noch eben drüber sprechen müssen, ist ja der Extremismusvorwurf bei der Linkspartei. Es gab jetzt letztens viel Aufmerksamkeit auf ein paar kontroverse Aussagen von zwei Kandidaten von der Linkspartei, die für den Stadtrat kandidieren. Um das mal ganz kurz nochmal aufzurollen, der Linkspolitiker Bjarne Lettmann hat bei Instagram zum Kampf gegen das, Zitat, Drecksystem aufgerufen und unter anderem über Anarchie in Aktion geschrieben. Und in einer gemeinsamen Podcast-Episode sprach er außerdem zusammen mit Paul Heeb, ebenfalls auf eurer Liste für den Stadtrat, darüber, Zitat, Bullenkarren anzuzünden. Die Posts und der Podcast wurden jetzt gelöscht und man ist auch von eurer Seite, von Seiten der Linkspartei, da zurückgerudert und meint, es handelt sich mehr ja um Satire, sei auf keinen Fall irgendein Aufruf zur Gewalt oder ähnlichem. Trotzdem hinterlässt das jetzt natürlich jetzt gerade im Wahlkampf nicht ein ganz so schönes Bild von der Linkspartei und lässt natürlich die Frage auch aufkommen, wie sehr steht ihr hinter dem Grundgesetz und dem demokratischen System und ob man auch mit solchen Aussagen, die Kandidaten, soweit ich das beurteilen kann, kandidieren weiter für den Stadtrat, für den Stadtrat kandidieren sollten. Die Grünen haben ja zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit, zumindest mit diesen beiden Kandidaten, sollten sie in den Stadtrat kommen, schon ausgeschlossen. Wie siehst du das?
Also einmal der kurze Hinweis nur auf Kunstfreiheit. Das sind Social-Media-Posts gewesen und das war satirisch, also das ist schon richtig, das, was von uns erklärt wurde. Mit dem Drecksystem ist auf gar keinen Fall die Demokratie gemeint gewesen. Gemeint ist der Kapitalismus, gemeint ist ein System, in dem Menschen systematisch unterdrückt und zur Seite geschoben werden. Und das darf man dann auch als Drecksystem bezeichnen, finde ich. Also ich persönlich würde, also ein System, was von Arbeitern getragen wird, aber was gegen Arbeiter handelt zum großen Teil und für die Kapitalisten, also für die Leute, die eben große Firmen besitzen, so, das ist nicht fair. Und dann darf ich als Person, die arbeitet, auch sagen, das ist ein Drecksystem, das ist einfach scheiße, weil ich arbeite mir den Hintern wund und kann gerade so meine Miete bezahlen und mein Essen und vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich genug zurückgelegt, um mir später eine Rente zu leisten oder ich mache mal einen Urlaub. Also das ist nicht fair und das war mit Drecksystem gemeint. Wir sind natürlich demokratisch, sind wir immer gewesen, so wie wir bestehen als Linkspartei und das werden wir auch immer bleiben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Wir sind eine demokratische Partei, wir sind für Demokratie, wir sind im Stadtrat aktiv, wir möchten die Demokratie fördern und mit den Menschen zusammenarbeiten und nicht dagegen.
Mhm. Ich wollte dir nur an der Stelle einmal eben die Möglichkeit geben, dich dazu zu äußern. Wenn wir jetzt einmal auf die andere Seite des Spektrums schauen, Rechtsextremismus ist bekanntlich zahlenmäßig ein großes Problem. Die AfD hohe Umfragewerte, gut bei der Bundestagswahl auch hier in Solingen abgeschnitten. Was kann man denn tun, um gegen Rechtsextremismus, gegen Demokratiefeindlichkeit auch in Solingen vorzugehen?
Ich glaube, dass viele AfD-Wähler selbst verunsichert sind und einfach unzufrieden. Und Unzufriedenheit und Unsicherheit führt geschichtlich, also in der Geschichte historisch immer wieder dazu, dass es in solche Strömungen eben übergeht. Und deswegen müssen wir da angreifen, wo wir können, nämlich indem wir soziale Sicherheit schaffen und wieder ein Gemeinschaftsgefühl bei den Menschen erwecken. Dass sie sehen, wir sind nicht alleine, ihr werdet nicht alleine gelassen und ihr müsst euch nicht in eine Partei begeben, die unter dem Decknamen Patriotismus euch zusammenführt, sondern dass wir generell als Menschen zusammenstehen können. Also dass man nicht andere wegdrängen muss, um irgendwie irgendeinen Vorteil sich zu erhaschen.
Mhm. Um jetzt langsam auch Richtung Ende zu kommen, eine Sache, die noch offen ist, natürlich ist das Thema Finanzen. Also wir haben jetzt über viel gesprochen, was ihr machen wollen würdet, was sicherlich sehr viel Geld kosten würde. Grundsätzlich, ich habe ja euer Wahlprogramm gelesen und ich kann mir auch vorstellen, was deine Antwort ist, aber mal so grob, wie seht ihr das mit der Finanzpolitik?
Ja, also gerade beim Thema Finanzpolitik und generell. Ich glaube, man muss Politik, generell Demokratie auch immer als das sehen, was es ist, nämlich ein Spektrum, eine Zusammenarbeit aus mehreren Parteien, die verschiedene Interessen vertreten und die dann zusammenkommen, um auf eine Einigung zu kommen. Mhm. Und natürlich können wir keine Entscheidungen treffen, wenn keine Zusage kommt von den anderen Parteien. Das heißt, wer soziale Themen durchsetzen möchte, der braucht eine starke soziale oder einen starken sozialen Anteil im Stadtrat, um solche Entscheidungen zu treffen. Und die Gegenstimmen, die sagen ja hier finanziell und sowas, da müssen wir immer noch das beachten und das prüfen, die sitzen da auf jeden Fall auch. Aber wem soziale Themen wichtig sind, der braucht soziale Parteien. Und die stärkste Antwort dafür sind wir.
Mhm. Vielleicht kannst du zum Abschluss auch nochmal einmal eben zusammenfassen, was sind die großen Sachen im Thema soziale Gerechtigkeit, die ihr umsetzen wollt?
Gerade das Thema Wohnen, also das ist, steht auch riesig bei uns im Wahlprogramm. Wir haben selber einen Flyer dafür auch. Also wer mal am Samstag spazieren geht in der Innenstadt oder in Ohligs, wir haben da unsere Infostände und da haben wir wahnsinnig viel Infomaterial auch, was man sich mitnehmen kann. Und man kann auch dann uns persönlich Fragen stellen. Also da nur der Hinweis, wer nochmal persönlich eine tiefergreifende Frage hat oder so. Genau, und ansonsten das Thema Kultur eben. Also Kultur sollte nicht bespart werden. Das wird immer als erstes gemacht. Und das ist einfach ein Thema, was total wichtig für die Menschen ist und was immer sofort unterschätzt wird.
Jetzt die Fragen zum Abschluss, die ich so an alle Kandidatinnen und Kandidaten stelle. Warum hast du denn das Zeug zur Oberbürgermeisterin?
Ich weiß, dass viele Gegenstimmen immer kommen mit, ja, du bist aber jung, du bist unerfahren. Ich habe aber eine ganze Partei hinter mir, die sehr erfahren ist. Und ich arbeite nicht alleine, sondern wir arbeiten alle gemeinsam und wir bringen eine neue Perspektive in das Amt und eine neue Perspektive in das Thema, wie kann eine Stadt eigentlich organisiert und geführt werden.
Was ist denn die eine Sache, die du sofort in Solingen ändern würdest?
Das ist immer ein bisschen schwierig, weil mein persönliches Thema ist Inklusion. Ich bin auch selber von Schwerbehinderung betroffen. Deswegen ist es immer so eine Sache, die mir sehr, sehr wichtig ist, die auch für die Partei super wichtig ist.
Da haben wir jetzt ja noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht sagst du da noch eben ein paar Punkte einfach zu.
Genau, also wichtig für uns oder eine der wichtigsten Forderungen ist, dass wir Inklusionsbüros in alle Stadtteile bekommen, weil ÖPNV ist noch nicht barrierefrei und jeder Mensch sollte die Chance haben, sich irgendwo beraten zu lassen, also sozial sowie auch rechtlich, um einfach die Leistungen auch zu beantragen, die ihnen zustehen. Und das ist super schwer und Beamtendeutsch ist super kompliziert und deswegen braucht man da Unterstützung und das sollte überall vor Ort sein.
Mhm. Wo siehst du Solingen in 10 Jahren?
Wo oder wie?
Ja, quasi so deine Vision von Solingen in 10 Jahren. Also, ja, schon, wie sieht Solingen für dich aus? Also in deiner Vorstellung einer rosigen Zukunft.
Meine Vorstellung für Solingen ist, dass wir eine vielfältige und bunte Stadt sind, wo Menschen wieder hinkommen, um sich wohlzufühlen. Vielleicht auch ein Zentrum für Kultur und Teilhabe und auch Genuss einfach vom Leben. Ich glaube, dass wir da gut auf dem Theater- und Konzerthaus aufbauen können, zum Beispiel auch auf den Museen und dem Zentrum für verfolgte Künste und vor allem als Gesellschaft, die zusammenhält und die nicht gegeneinander hetzt.
Alles klar, das war Felicia Angelini von der Linkspartei. Vielen Dank für deine Zeit und auch vielen Dank für dein demokratisches Engagement.
Vielen Dank für deine Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, meldet euch gerne via Social Media. Auf Instagram und TikTok findet ihr weiteren Content, sowie auch die Möglichkeit, Fragen an zukünftige Gäste zu stellen. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch um 20 Uhr. Bis dahin und bleibt nett zueinander.